Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Guten Morgen. Der Anschlag von Magdeburg, der mutmaßliche, wie es immer noch heißt, der wird uns heute auch beschäftigen in dieser Sendung. In etwa so einer Dreiviertelstunde werden wir da nochmal hinschauen und gucken, gibt es was Neues. Bis dahin natürlich die Profis, Wissenschaft. Wir haben ganz viele schöne Themen für Sie mitgebracht heute. Zum Beispiel werden wir heute reden über Rentiere. Es gibt eine Theorie, die ich ziemlich interessant finde, ein bisschen schräg auch zugegeben, dass Rentiere, dadurch, dass sie halt im hohen Norden den Permafrostboden verdichten durch ihre Hufe, eigentlich gute Klimaschützer sind. Das lassen wir uns mal genau erklären. Wir reden darüber, warum es eigentlich fast nie weiße Weihnachten gibt, mit einem Meteorologen. Wir reden über eine Spendenaktion. Da sucht die Chefin der größten Frauenmilchbank in Leipzig Muttermilchspenderinnen. Und in einer halben Stunde etwa gibt es hier nochmal einen Abschied von Deutschlands Prominenztester, Tiefseeforscherin und Meteorologin von Antje Boetius, die uns verlässt und nach Kalifornien geht. Das alles bei den Profis heute Morgen. Und das Scannerspiel auch, das kommt gleich. Und da gibt es heute zu gewinnen ein Buch von Daniel Mellem. Die Erfindung des Countdowns, so heißt es, bei DTV erschienen, würde im Buchhandel 23 Euro kosten. Da geht es unter anderem um die Geschichte des jungen Hermann Oberth, der 1920 bereits eine Mondrakete erfinden wollte. Dann hat er diese Idee an jemanden gebracht, der Mitglied der SS war. Und dort wurde dann seine Idee weiterentwickelt zu einer Vernichtungsrakete, der V2. Wenn Sie die Geschichte lesen wollen, dann bewerben Sie sich als Teilnehmer, Teilnehmerin hier beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen, Barbara.
Ja, guten Morgen.
Hallo. Erstmal herzlichen Dank fürs Anrufen.
Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Toll.
Ich freue mich auch. Von wo rufen Sie denn an?
Ich bin in Spandau.
Mhm. Ja, das ja. Ist ja ganz schön, also so in der Vorstadt quasi. Ah nee, wir sind die Vorstadt, nee, Berlin ist die Vorstadt, ne, von Spandau, so ist es richtig, ne? Wie rum war es?
Ja, ich bin in der Nähe vom Johannesstift, das ist schon ziemlich noch vor der Stadt, genau.
Ja. Barbara, wie war die Woche für Sie so? Haben Sie es mal ein bisschen besinnlich angehen lassen?
Na, da war noch viel los. Ich arbeite an einer Schule und jetzt habe ich aber frei und freue mich auf die freien Tage. Und es war eine schöne Woche mit den Kolleginnen und den Kindern nochmal für Weihnachten. War super.
Sehr gut. Wir haben für Sie als erste Teilnehmerin haben wir drei Fragen. Das heißt, erst nach der dritten Frage gibt es den Buchpreis. Sie müssen also wirklich alle drei richtig beantworten. Hier kommt schon mal die erste.
Okay. Das Geschlecht von Notärzten beeinflusst die Behandlung. Bei psychiatrischen Notfällen handeln Notärzte und Notärztinnen unterschiedlich. Notärzte setzen häufig sogenannte Hypnotika ein. Das sind Schlafmittel. Notärztinnen greifen im Gegensatz dazu eher selten auf Medikamente zurück. Sie setzen auf eine empathische Patientenansprache. Das Geschlecht der Ärzte beeinflusst also die Art der Behandlung bei psychiatrischen Notfällen, wie zum Beispiel bei Panikattacken.
Ja, da bin ich selber sehr gespannt auf die Auflösung, aber ich würde sagen, ja, das stimmt. Aus eigener Erfahrung mit Ärzten und Umgang mit Krankheiten, glaube ich, ja.
Stimmt auch, tatsächlich. Ja, herausgefunden hat das das Universitätsklinikum Ulm in einer Studie mit dem vollen Namen, dass The Gender of Emergency Physicians Have an Impact on the Pre-Hospital Care of Psychiatric Emergencies. Die Antwort, ja, tatsächlich, das Geschlecht spielt eine Rolle. Es gibt diese Unterschiede. Notärztinnen verzichten auch zum Beispiel häufiger auf das Erheben von Vitalparametern, weil sie sagen, dadurch kommt es während einer Behandlung seltener zu einer Eskalation, denn Panikpatienten könnten das als übergriffig wahrnehmen. Vollkommen richtig, aber hier kommt Frage Nummer 2.
Tattoos machen uns attraktiver. Viele Menschen sind tätowiert. Und das macht sie schöner. Ein deutsches Forscherteam hat untersucht, wie Menschen das Aussehen von Personen mit und ohne Tattoos bewerten. Das Ergebnis ist eindeutig. Nicht dem gängigen Schönheitsideal zu entsprechen, wird als attraktiv wahrgenommen. Gerade Tattoos im Gesicht empfinden wir als besonders hübsch. Personen ohne Tattoos werden durchweg als unattraktiv bewertet.
Ja, ich kann mich ja mal outen. Ich habe Keins, leider. Gar keins, Barbara. Wie ist mit Ihnen?
Ich habe eins und ich finde mich damit schöner, aber ich glaube, die Allgemeinheit sieht es anders.
Und auch damit haben Sie vollkommen recht. Ja, die Studie liefert Hinweise darauf, dass Menschen ohne Tattoos am attraktivsten wahrgenommen werden. Personen mit Gesichtstattoos haben beim Attraktivitätsranking am schlechtesten abgeschnitten. Und ich empfehle zum Thema immer gerne das Buch unseres Freundes Marc Benecke, Warum Tätowierte mehr Sex haben. Auch das ist nicht ganz ernst gemeint. Barbara, Frage Nummer 3. Jetzt kommt's.
Kannibalismus gab es schon in der Bronzezeit. Britische Archäologen haben Knochenfunde aus den Jahren um 2000 vor Christus untersucht. Dabei hat das Team eine besondere Entdeckung gemacht. Die Knochen weisen menschliche Kauspuren auf. Die Forschenden vermuten, dass gewaltsame Konflikte zu diesem kannibalistischen Verhalten geführt haben. Kannibalismus gab es also schon in der Bronzezeit.
Ja, bin ich völlig überfragt. Ich habe keine Ahnung, aber ich würde sagen, ja, es ist vorstellbar.
Auch das ist wieder richtig. Sehr schön. Ja, die Knochen sind bereits eine Weile in den Archiven. Die wurden bereits in den 1970er Jahren in Südengland gefunden, jetzt nochmal untersucht. Und was die Forschenden vermuten, ist Rache als Motiv für den Kannibalismus. Aber hey, wer will das mit dem langen Abstand noch sagen? Barbara, herzlichen Glückwunsch. Das ist ein tolles Buch. Die Erfindung des Countdowns von Daniel Mellem. 288 Seiten, DTV, 23 Euro. Aber ich versuche Ihnen das noch abzuluxen mit diesem Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, wir können jetzt aufhören, schicken wir Ihnen das Buch oder Sie nehmen noch eine Frage, dann gibt es hinterher das Buch und das Abo oder Sie haben beides verloren.
Ich hätte gerne die vierte Frage.
Die kommt hier.
Taxifahrer sterben seltener an Alzheimer. Taxi- und Krankenwagenfahrer haben eine besondere Gemeinsamkeit. Sie sterben seltener an Alzheimer. Laut Forschenden aus den USA könnte das an ihrem guten räumlichen Gedächtnis liegen. Das trainieren beide Berufsgruppen im Job nämlich besonders häufig. Gerade die täglich neuen Routen helfen dabei. Taxifahrer sterben also seltener an Alzheimer-Demenz.
Also ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, dass beide Jobs extrem stressig sind und
Man muss ja mit dem Gehirn schon ganz schön arbeiten, ne?
Genau, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt immer gut, auch nicht, wenn man immer nachts und Schicht arbeiten muss, oder?
Ich halte mich da ganz raus.
Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es nicht stimmt. Ich glaube, das Risiko ist in so belastenden Berufen vielleicht eher höher. Mhm. Aber ich weiß nicht. Aber ich versuche es so.
Und das ist leider nicht so. Aber es war okay. so kurz davor tatsächlich. Nee, Taxifahrer sterben tatsächlich seltener an Demenz. Das ist eine Schlagzeile, die unglaublich klingt. Aber die Gründe müssen erst noch mal weiter erforscht werden. Und die Forscher sagen, das bessere räumliche Gedächtnis kann es sein. Kann auch sein, dass Risikopatienten seltener Taxifahrer werden. Warum auch immer. Also den Zusammenhang muss man noch erforschen. Und ich frage mich natürlich, was das Navi macht. Ich bin neulich mal Taxi gefahren. Da sagte der Taxifahrer zu mir, wir sind von der Taxi angewiesen, jetzt immer das Navi zu benutzen, damit der Kunde sich seltener beschwert. Dann war es das, ne, mit der Alzheimer-Vorsorge. Barbara, herzlichen Dank fürs Mitmachen.
Ich danke auch.
Ich empfehle übrigens zum Weihnachtsfest speziell für Sie ein Buch, das heißt My Name is Barbara.
Aha.
Das ist die Biografie von Barbara Streisand.
Okay.
Liest sich wirklich gut. Barbara, danke fürs Mitmachen und frohe Feiertage, ne?
Gleichfalls. Dankeschön.
Tschüss, tschüss. Und so kurz vor Weihnachten dürfen auch wir von den Profis uns mal was wünschen. Einen Gast, ein Thema, auf das wir schon immer mal so richtig Lust hatten. Ich musste nicht lange nachdenken, denn wenn die prominenteste Meeresbiologin Deutschlands das Land verlässt und ausgerechnet dahin geht, wo der Schutz der Meere in den nächsten 4 Jahren bedroht sein wird von einem Präsidenten, der lieber mit voller Kraft voraus Meere und Meeresgrund ausbeuten möchte, dann wüssten wir gerne warum. Von Professorin Antje Boetius, noch Direktorin des Alfred-Wegener-Institutes in Bremerhaven. Frau Boetius, guten Morgen.
Guten Morgen.
Im Frühjahr ist es soweit. Sie verlassen Bremen und Bremerhaven und werden Präsidentin des Monterey Bay Aquarium Research Institute in Kalifornien. Sie sind doch erst höchstens 30 Jahre in Bremen, oder? Haben Sie sich schon gelangweilt?
Ja, aber ich habe in Kalifornien studiert und habe schon damals immer dahin geschielt. Das ist ein einzigartiges Institut für die Entdeckung des Lebens im Ozean, vor allen Dingen Tiefsee. Mhm. Und ich wollte da so gerne immer mal arbeiten. Und dann habe ich es irgendwie gar nicht mehr so dran gedacht und plötzlich kam der Anruf. Deswegen ist das wirklich so ein wichtiger Schritt für mich, auch das nochmal geschafft zu haben im Leben, dort zu arbeiten.
Und Sie haben eine Menge erreicht, die letzten Jahrzehnte, eine Menge erlebt und vor allen Dingen auch entdeckt. Wie war das noch mit den Schwämmen? Waren das sprechende Schwämme? Nein.
Ja, also zuletzt haben wir uns sehr darauf fokussiert, nicht nur die Konsequenzen des Klimawandels in den Polarregionen zu beschreiben und zu untersuchen, sondern dabei auch immer wieder zu entdecken und zu berichten, zu zeigen, was für ein fantastisches Leben es auf unserem Planeten gibt, das wir gar nicht kennen. Und ja, wir haben Berge entdeckt, riesige Gebirge in der Arktis, im eisbedeckten Meer, die überwuchert sind mit gigantischen, metergroßen Schwämmen, die auch noch kriechen können. Sowas hatte man vorher noch nicht gesehen. Und das war ein richtiges Highlight für uns, zu zeigen, Leute, passt auf, wir kennen noch nicht mal all das, was auf dem Planeten lebt.
Ich denke immer, die Frau Boetius, der muss es eigentlich richtig gut gehen, weil die ständig in frischer Luft unterwegs ist in den Polregionen. Aber ich habe mir sagen lassen, das ist auch schon mal schiefgegangen, als ein Wal aufgetaucht ist.
Ja, das war mein guten Morgengruß am 01.01.2024. Da bin ich morgen. Ich war in der Antarktis und war morgens gleich mit einem Boot draußen an der Küste von einer Insel, die von Pinguinen besiedelt wird, über und über. Und da sagte der Expeditionsleiter, Achtung, da vorne ist ein Wal, wir gucken mal. Und der Wal war zuerst nicht zu sehen und dann bäumte er sich auf, sprang hoch und es hat furchtbar gestunken. Und der Expeditionsführer, der ein Grönländer ist, hat dann gesagt, das muss Glück bedeuten, wenn man den ersten Tag im Jahr damit beginnt, dass ein Wal einen anfurzt.
Walblähungen.
Das hat riesig gestunken. Also es war unglaublich, aber es war auch so wahnsinnig. Also wir haben uns alle kaputt gelacht über diesen Spruch auch, weil das ist ja auch nicht normal. Das können ja nur Grönländer sagen, dass sowas ein normaler Neujahrsgruß wäre. Aber es war einfach toll zu sehen, wie das Leben in der Antarktis funktioniert und auch die tolle Botschaft, die Wale kommen zurück, es werden immer mehr und sie sind an der Küste, so wie früher. Und ja, wenn wir Menschen eben Naturschutz betreiben und uns ein bisschen anstrengen, dann gehen die Sachen auch wieder gut. Das ist wichtig zu verstehen.
Sie gehören zu den wenigen Menschen, da sind Sie ja im Prinzip wie ein Astronaut, die Tiefsee aus eigener Anschauung kennen. Schaut die Menschheit zu oft nach oben, zu den Sternen und zu selten noch in die Tiefe?
Also man kann gar nicht so oft zu den Sternen gucken und in den Himmel und sich die Frage stellen, was für eine Rolle spielen wir auf unserem einen Planeten mit Leben drauf im Gesamtuniversum und welche Rolle spielt das Universum für uns? Und dazu gehört auch eben der Blick nach unten, diese planetare Frage, mit wem teilen wir den Planeten, wie alt ist eigentlich das Leben und wo kommt es her? Und dann kommt man immer wieder auf den Ozean und die Tiefsee. Und wenn man dann weiß, wie wenig wir überhaupt erst kartiert haben, entdeckt haben, wie wenig wir verstehen, was die Meere für unser Leben tun, dann muss man sagen, wir sind blutige Anfänger. Wir müssen eben auch mehr in die Tiefsee, aber nicht auf Kosten der Sterne und des Alls.
Was vielleicht nicht alle über Sie wissen, es gibt Ihnen zu Ehren eine eigene Role Model Barbie, gestaltet nach Ihrem Vorbild im roten Overall der Polarforscherin Boetius. Seien Sie ehrlich, ist das nicht schöner als jeder Forschungspreis?
Also ich habe auch schon tolle Forschungspreise bekommen, die helfen, weil sie einen bei der Forschung unterstützen. Mhm. Aber tatsächlich hat diese Barbie wirklich viele, viele Herzen, auch von Menschen, die sonst nicht so viel über uns NaturwissenschaftlerInnen nachdenken, bewegt. Ich kriege seitdem Zuschriften, alle würden gerne diese Polar-Barbie kaufen. Zu kaufen gibt es tatsächlich die Barbies, die ich mit begleiten konnte, die Meere erforschen, die Korallenriffe schützen, die schnorcheln und all sowas. Aber die Polar-Barbie ist einfach nur ein Geschenk, die gibt es nicht zu kaufen. Die kann man halt nur im Internet angucken. Ich finde sie sehr schön und sie ist mit mir zum Nordpol gereist zuletzt und hat sich über den Stand der Dinge informiert.
Ja, während Ken wieder mal zu Hause sitzen und die Küche putzen musste. Ne? So, nur mal im Ernst, genau. Im Alfred-Wegener-Institut, da sind Sie Chefin von mehr als 1400 Mitarbeitern. Im Neuen sind es, glaube ich, 220 und Sie müssen dort, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe, ein Drittel Ihres bisherigen Budgets auskommen. Warum machen Sie das?
Naja, es ist nicht nur wegen der eigenen persönlichen Neugierde auf die Tiefsee, die dort vor der Haustür liegt. Wenn man sich mal auf der Karte anschaut, wo Monterey und Moss Landing, wo das Institut steht, ist, dann findet man selbst auf Google Maps einen gigantischen Canyon.
Und dann gehe ich eben vom Büro die Treppen runter aufs Schiff und nach 20 Minuten bin ich in der Tiefsee sozusagen. Mhm. Und hier schreibe ich jahrelang Anträge und warte und hoffe und so weiter. Also es ist fürs Forschen schon mal eine andere Aktion. Aber um was es mir geht, ist bei der nächsten Revolution der Ozeanforschung dabei zu sein. Und da spreche ich vor allen Dingen auch von robotischer Erkundung der Meere, Kamerasystemen, die in den Meeren schwimmen und dem Leben zu gucken, autonome Vehikel, die mit den Walen schwimmen können und verstehen, wo füttern sie, wo brauchen sie Ruhe, wo fressen sie, wo vermehren sie sich, das alles wissen wir ja gar nicht.
Und, aber kann das klappen in den nächsten 4 Jahren, jetzt wo gerade ein US-Präsident namens Trump regieren wird, der hat es nicht so mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, ne?
Ja, der äußert sich da, obwohl er zu den Ozeanen, habe ich noch gar keine Statement so richtig gehört, außer dass man dieses Drill, Baby, Drill natürlich jetzt immer wieder hört, was einen stört. Aber das ist ja ein privat finanziertes Institut, das gehört zur Packard Foundation, die eine der größten und wichtigsten Stiftungen für die Meere ist. Und genau das ist der Unterschied. Ich bin da und die Mittel stehen fest und sie sind auch pro Kopf viel höher als das, was wir in Europa derzeit der Meeresforschung zukommen lassen. Und ob das jetzt nun in Amerika ist oder sonst wo, dieses Institut, privat gefördert, hat eine tolle Erfindung nach der anderen, wie wir Menschen besser auf die Meere aufpassen können. Und da möchte ich mal dabei sein. Das war auch hier toll oder ist auch toll am ABI. Und unsere Geschichte geht ja weiter. Gerade ist die Polarstern 2 bewilligt worden. Also wir werden auch in diese Robotik investieren. Aber es dauert halt noch mindestens 5 Jahre, bis wir so weit sind, und dort beim Embari sind jetzt schon die ganzen tollen Erfindungen am Wirken, und für mich ist es einfach super, dabei zu sein und zu verstehen, wie können wir mit ganz neuen Technologien viel mehr für den Ozean tun und damit auch für uns selbst.
Ja, es soll ja auch diese neue Technologie namens Telefon geben, das heißt, wenn Sie sich ein bisschen eingelebt haben, telefonieren wir einfach nochmal mit Antje Boetius, die das Alfred-Wegener-Institut verlässt als Direktorin und nach Kalifornien geht. Danke, dass Sie bei uns waren, frohe Feiertage und einen guten Rutsch.
Sehr gerne und bis bald.
Jo. Ist immer schön, wenn die Wissenschaft bestätigt, was wir alle längst merken. Unsere Winter werden wärmer. Die Zahl der Frosttage hat abgenommen. Zweistellige Temperaturen Mitte Dezember, nichts mit weißer Weihnacht. Ich könnte jetzt sagen, schauen Sie sich mal alte Weihnachtsfilme an, ja? Da schneit es immer. Das ist der Beweis für den Klimawandel. Aber so einfach ist das nicht, sagt der Diplom-Meteorologe Robert Noth vom Deutschen Wetterdienst DWD. Herr Noth, guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen.
Sehen Sie denn überhaupt noch Chancen für weiße Weihnachten in Berlin und Brandenburg, wenigstens auf unseren höchsten Bergen? Die sind hier ja immerhin 200 Meter hoch.
Ja, ich denke, dieses Jahr müssen wir uns leider von diesem Gedanken verabschieden. Also aller Voraussicht nach sieht das schon so aus, dass wir es dieses Jahr eher mit grünen Weihnachten zu tun haben. Das heißt, keine Schneedecke an keinen der 3 Tage. Von daher müssen wir uns wohl dieses Jahr damit zurechtfinden, dass wir wohl wieder dieses typische Weihnachtstauwetter haben, wie man ja so gerne sagt.
Weihnachtsfilme, Weihnachtsfotos, selbst die Weihnachtsdeko in den Kaufhäusern, die zeigt weiße Weihnachten als Normalfall. War das in unserem Breitengraden eigentlich jemals so, dass man sich zu Weihnachten auf Schnee verlassen konnte?
Ja, also wenn man mal an die Daten zurückschaut, dann sieht man eigentlich relativ fix, dass das eigentlich noch nie so der Fall war. Also in der Regel kann man sagen, weiße Weihnachten in Berlin und Brandenburg treten so im Schnitt zu 15% auf. Also weiße Weihnachten heißt ja, dass an allen 3 Weihnachtstagen eine Schneedecke vorhanden sein muss. Und das ist halt demnach nur so in 15% der Fälle tatsächlich so. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal meine Daten reinschaue, dann sieht man zwar zum Beispiel, dass in den 60er Jahren mal häufiger Schnee an den Weihnachtstagen lag, aber auch in den vergangenen 60 Jahren, also nicht erst jetzt, auch immer wieder längere Phasen war, wo es tatsächlich auch schneefrei war. Von daher heute wie früher häufig keine weißen Weihnachten.
Wie kommt das denn? Warum gerade über Silvester und Weihnachten? Warum legt der Winter da immer so eine kleine Pause ein?
Genau, das liegt an einer sogenannten meteorologischen Singularität. Das ist ein wiedergehendes Wetterphänomen. Und das kann man halt auch als dieses Weihnachtstauwetter bezeichnen. Und das der Grund dafür ist, dass genau um diese Zeit relativ häufig eine westliche bis südwestliche Strömung bei uns entsteht, die dann eben diese milde Atlantikluft zu uns bringt und nicht die kühle Polarluft, die dann den Schneefall ermöglicht.
Was ist denn mit so Rekordtemperaturen, die wir zum Beispiel vor 2 Jahren hatten, mehr als 20 Grad Silvester in München? War das auch normal oder eher ein Hinweis auf die Klimakrise?
so richtig keins von beiden. Also 20 Grad ist natürlich nicht normal im Dezember. Das lag damals an einer sehr starken Südwestströmung. Also die Windrichtung hat gestimmt und die Windstärke war zudem auch relativ kräftig, sodass die Luft eher aus dem Mittelmeerraum zu uns kam, die da entsprechend noch sehr warm war. Man kann natürlich schon sagen, dass jetzt mit der globalen Erwärmung, mit dem Klimawandel die Wahrscheinlichkeit für solche Temperaturen höher wird, aber es allein darauf zu schieben, wäre auch nicht korrekt, meiner Meinung nach.
Ja, was machen wir denn dann? So viele Menschen wünschen sich weiße Weihnachten. Sollten wir Weihnachten vielleicht einfach verschieben in den Februar hinein? Wäre da die Schneewahrscheinlichkeit höher?
Ja, die Schneewahrscheinlichkeit wäre sowohl im Januar als auch im Februar höher. Da hätten wir natürlich durch den länger anhaltenden Winter schon eine stärkere Abkühlung, sodass die Chancen auf Schnee höher sind. Aber ob wir Weihnachten verschieben können, das, glaube ich, können wir Meteorologen nicht entscheiden.
Was glauben Sie denn, warum sich dieses Ideal von weißer Weihnacht so in den Köpfen festgesetzt hat, dass man selbst in tropischen Städten wie Singapur oder Bangkok mit Kunstschnee dekoriert oder in Dubai?
Ja, die Frage habe ich mir selber tatsächlich schon öfter gestellt. Ich glaube, die ist nicht unbedingt vom meteorologischen Hintergrund. Meine persönliche Vermutung ist, dass das so ein bisschen durch die Filme und Werbung kommt, die wir so in den letzten Jahren, Jahrzehnten so gesehen haben, wo beim typischen Weihnachtsfilm halt immer die verschneite Landschaft ist, der Weihnachtsmann kommt und was auch immer. Ich denke, dass das so ein bisschen einen in den Köpfen hängen geblieben ist. Ich würde mich tatsächlich auch persönlich mal dafür interessieren, ob dieses Bild der weißen Weihnacht schon immer so da war oder dass eher eine neuere Sache ist.
Also mehr Forschung ist notwendig zu dieser Frage. Und an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank an den Diplom-Meteorologen Robert Noth vom Deutschen Wetterdienst DWD. Danke, dass Sie bei uns waren. Und ich wünsche Ihnen natürlich trotzdem schöne grüne Weihnacht und einen guten Rutsch.
Das wünsche ich auch. Vielen Dank.
Danke. Das Weihnachtsfest. Nur für den Fall, dass Sie es vergessen haben, erwähne ich das nochmal. Das Weihnachtsfest feiert die Geburt eines Kindes namens Jesus von Nazareth, von dem man aber gar nicht so genau weiß, wann er wirklich zur Welt kam. Ja, viele Theorien sagen, rund um den 25. Dezember, da gab es lange vor dem Christentum Feiern der Wintersonnenwende und die hat man einfach durch Weihnachten ersetzt. Auch das viel ältere jüdische Chanukka-Fest zum Beispiel beginnt am 25. Dezember. Dass das biblische Jesuskind in einer Krippe überleben konnte, das war gar nicht selbstverständlich, denn die Kindersterblichkeit, die war vor 2000 Jahren noch sehr hoch. Heute sind wir wegen der guten medizinischen Versorgung weit davon entfernt. Auch Frühgeburten überleben in der Regel, aber bei Frühgeburten fehlt oft die Milch fürs Kind. Weshalb die Neonatologin Dr. Corinna Gebauer um Muttermilchspenden bittet als Leiterin der größten Frauenmilchbank Deutschlands in Leipzig. Frau Gebauer, guten Tag.
Hallo, guten Morgen.
Warum können denn die Mütter von Frühgeborenen ihre Kinder nicht selbst versorgen?
Die Mütter von frühgeborenen Kindern haben es schwieriger, in die Laktation, also in die Milchbildung zu kommen, durch den Stress der Frühgeburtlichkeit. Und das dauert meistens ein paar Tage länger. Und wir wollen die Frühgeborenen schon gleich nach Geburt mit Milch ernähren. Und das Kolostrum, diese erste Milch, das die Mutter hat, reicht da meistens nicht ganz aus. Und dann greifen wir auf gespendete Frauenmilch gerne zurück, weil das der Muttermilch am allerähnlichsten ist. Die optimale Nahrung ist natürlich die Milch der eigenen Mutter.
Könnte man die Frühchen auch mit Kuhmilch versorgen, mit Ziegenmilch oder Milchpulver aufbereitet?
Das könnte man natürlich, aber das ist nicht die beste Wahl. Das ist nicht die beste Alternative. Also wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass die Frühgeborenen gesünder sind, weniger oft an bestimmten Erkrankungen leiden, wenn sie mit menschlicher Milch ernährt werden. Gibt zum Beispiel eine Erkrankung, das ist eine ganz schwere Entzündung vom Dünn- und Dickdarm. Und die tritt mehr als doppelt mal so häufig auf, wenn die Kinder tierische Milch bekommen, also
Verstehe.
Ersatznahrung auf Kuhmilchbasis, ja.
Also Muttermilch, also ich weiß da nicht viel drüber, aber soll ja auch entscheidend sein für den Aufbau des Immunsystems eines Säuglings, ne? Dann hätte die Qualität ja einen wichtigen Einfluss auf das Kind. Wie testen Sie das?
Also die Muttermilch, wie Sie schon gesagt haben, das ist nicht nur Nahrung, Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß, sondern da sind über 300 Inhaltsstoffe drin, unter anderem auch Stoffe, die das Immunsystem unterstützen. Und Das testet man eigentlich nicht, weil die menschliche Brust immer eine optimale Muttermilch erzeugt mit all diesen Komponenten drin. Mhm. Also nur bei sehr, sehr unterernährten Frauen, wie es aber in Deutschland oder in der nicht vorkommt, kann die Milch mal nicht so ganz qualitativ hochwertig sein. Aber von ihren bioaktiven Eigenschaften ist die Milch immer optimal.
Ich weiß, wie man Blut spendet, habe ich auch schon gemacht. Aber wie läuft so eine Muttermilchspende ab? Wie geht das?
Also die Muttermilch spenden kann jede gesunde Mutter mit einem Überschuss an Milch. Das eigene Kind muss natürlich satt werden. Und die Spenderinnen werden untersucht, ähnlich wie Blutspenderinnen. So können Sie sich das vorstellen. Es gibt erstmal so einen Fragebogen zu bisherigen Erkrankungen, zur jetzigen Gesundheit, Impfungen, Auslandsaufenthalten, Konsumverhalten, Lifestyle. Und danach gibt es eine Blutentnahme, auch wieder bei der Blutspende, um Erkrankungen, die über die Muttermilch übertragen werden könnten, auszuschließen. Also Hepatitis B, C, HIV, Syphilis. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann kann die Spende beginnen. Und die meisten Milchbanken untersuchen dann nochmal jede einzelne gespendete Portion an gespendeter Frauenmilch auf ihren Bakteriengehalt, dass da keine krankmachenden Darmbakterien zum Beispiel enthalten sind.
Nun ist ja schon Blutspenden nicht jedermanns Sache. Milchspenden, wie ist das? Welche Erfahrungen machen Sie da? Machen die Frauen das gerne oder muss man die dazu überreden?
Also überreden sollte man niemanden. Die meisten Frauen machen das so gerne aus altruistischen Gründen. Es gibt ja kein Geld dafür. Das ist ja wirklich eine Spende für die Kinder. Mhm. Und oftmals sind es die Spenderinnen selbst Mütter von Frühgeborenen, die durch das Abpumpen, also mit einer elektrischen Milchpumpe, die Frühgeborenen trinken ja nicht gleich an der Brust, sondern erst, wenn sie alt genug sind. Und durch das Abpumpen gibt es einen gewissen Überschuss an Milch, der dann gespendet werden kann. Und meist sind die Mamas von frühgeborenen Spenderinnen, die selbst in den ersten paar Tagen vielleicht Spendermilch für ihr eigenes Kind bekommen haben. Also so, dass sie was zurückgeben möchten auch.
Wieder was gelernt von der Neonatologin Dr. Corinna Gebauer, die Leiterin der größten Frauenmilchbank Deutschlands in Leipzig. Frau Gebauer, danke, dass Sie bei uns waren.
Danke für die Gelegenheit, bei Ihnen zu sein.
Sehr gern. Die Winter werden immer wärmer, die Sommer immer heißer. Unter den Eisschilden und in den Kältewüsten der beiden Polargebiete, was passiert da? Da taut der Permafrostboden, der gar nicht mehr so permanent gefroren ist, wie das mal war. In diesem Boden ist viel CO2 gespeichert, also schädliches Klimagas. Und das entweicht dann in die Atmosphäre und verstärkt die globale Erwärmung. Eine ungewöhnliche Methode, das zu verhindern, beschreibt der Biogeochemiker Dr. Torben Windirsch am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam. Herr Windirsch, guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben sich angeschaut, welche Rolle Rentiere spielen für den Erhalt des Permafrostbodens. Also die Hirsche des Nordens, die trampeln den Permafrostboden fest und platt und sorgen so dafür, dass weniger schädliches Klimagas entweichen kann. Lässt sich denn dieser Effekt messen und mit Zahlen belegen oder ist es nur eine Theorie?
Viel wichtiger als das Zusammentreten des Bodens ist tatsächlich das Zusammentreten des Schnees, der den Boden isoliert. Mhm. Und das lässt sich belegen mit Zahlen, allerdings bisher in einzelnen Fallstudien. Also man hat es noch nicht über die ganze Arktis geschafft, weil es ist einfach viel zu groß, das Gebiet. Aber es lässt sich belegen, dass der Boden dort, wo die Tiere in großer Zahl den Winter über präsent sind und diesen Schnee zusammentreten und diese Isolationswirkung des Bodens aufheben, dass der Boden dort weniger stark taut und generell kälter bleibt, eine kürzere Zeit im Jahr ungefroren ist und also die Zeitspanne, in der dieser chemische Abbau im Boden, wodurch das Klimagas in die Atmosphäre entweichen, kürzer ist.
Mhm. Die Kinder werden jetzt natürlich traurig sein, wenn wir ihnen sagen, Rudolph the Red-Nosed Reindeer kommt dieses Jahr nicht, muss am Nordpol das Klima schützen, ne?
Ja, wie viele Rentiere braucht man für so einen Schlitten? 4, 5? Ich glaube, die können wir mal entbehren.
Und wie viele braucht man für den Klimaschutz? Das wäre meine Frage. Wie viele müsste es geben, um einen tatsächlichen Effekt auf den Klimawandel auszulösen?
Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Es ist mehr eine Maßnahme, die sehr lokal stattfinden kann und sollte. Und zwar sollte man auch gar nicht versuchen, irgendwie massiv die Rentierpopulation zu vergrößern. Ich habe es mal ausgerechnet, man bräuchte grob geschätzt für die gesamte Arktis 1,5 Milliarden Rentiere, was eine unvorstellbar große und in keiner Weise vertretbare Zahl ist. Was ich deshalb eher vorschlagen würde, ist, die Rentiere, die es momentan gibt, zu nutzen und auf Flächen zu bringen, die besonders vom Tauen betroffen sind, und sie dort im Winter grasen zu lassen und ihre Effekte auszuüben und den Boden kalt zu halten und zu stabilisieren. Und
wie funktioniert das genau? Also die treten den Schnee dicht, dadurch wird das dann so eine Art Schnee-Eismasse, schmilzt nicht so schnell im Frühjahr?
Nee, das kann tatsächlich auch eine Rolle spielen, aber viel wichtiger ist, Schnee, der vom Himmel fällt und sich auf dem Boden ablegt, enthält ganz, ganz viel Luft. Und diese Luft isoliert. Das heißt, der Boden, sagen wir mal, der Boden kommt jetzt aus dem Sommer, der Boden hat eine Temperatur von 5 Grad oder so. Und jetzt setzt der Schnee ein, fällt auf den Boden und die Winterluft hat in diesen Gegenden auch mal minus 30 Grad. Diese minus 30 Grad erreichen den Boden ja aber gar nicht, weil dieses isolierende Schnee-Luftgemisch obendrauf liegt. Wenn jetzt die Tiere da durchtrampeln, dann drücken die ganze Luft aus dem Schnee raus, sodass diese minus 30 Grad Lufttemperatur mehr oder weniger den Boden erreichen und ihn stärker abkühlen, sodass er am Ende des Winters bei minus 10, minus 15 Grad ist. Und wenn jetzt der Sommer anfängt und es wärmer wird, dann muss das ja erstmal alles wieder auftauen, bevor da irgendwelche Prozesse wieder in Gang kommen. Und das ist der tatsächliche Effekt, den die Tiere ausüben. Diese Zeitspanne zu verlängern, die der Boden kalt ist.
Rentiere als Klimaschützer, beschrieben vom Biogeochemiker Dr. Torben Windisch vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit im Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam. Herr Windisch, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Schönes Wochenende noch.
Danke ebenfalls.
Das Weihnachtsfest ist auch nicht mehr, was es mal war. Das, liebe Profi-Hörer und Hörerinnen, das ist mal keine Floskel, sondern die bittere Wahrheit. Wie Christen und Nichtchristen das Weihnachtsfest feiern, das hat sich nämlich in den letzten Jahrzehnten ziemlich verändert. Und diese Veränderungen, die werden erforscht, beobachtet vom römisch-katholischen Theologen Stefan Wahle. Er ist Professor für Liturgiewissenschaft an der Uni Paderborn. Herr Wahle, guten Tag. Danke, dass Sie bei uns sind.
Ja, guten Tag.
Wer so ein bisschen unterwegs ist in der Welt, und das unterstelle ich Ihnen mal auch, der sieht ja, Weihnachten hat sich durchgesetzt. Es wird auch da gefeiert, wo es nur wenige Christen gibt. Selbst in Dubai kann man dieser Tage Skifahren und Rodeln, mitten in der Wüste. In der Oper Dubai läuft der Nussknacker. Und Weihnachtsmänner laufen da natürlich auch rum, inklusive künstlicher Beflockung auf den entsprechenden Märkten. Ist Weihnachten überhaupt noch ein christliches Fest?
Weihnachten ist zunächst eine kulturelle Institution, gar keine Frage. Und in Europa mindestens seit der Neugeburt dieses Festes als bürgerliches Familienfest, so im 19. Jahrhundert, und dann als Exportschlager in aller Welt.
Was heißt Neugeburt? Was war denn davor?
Also davor hatten wir nicht unbedingt so diese familiären Rituale. Da war das ein liturgisches, kirchliches Fest, bei weitem nicht so intensiv gefeiert, wie wir es jetzt so kennen, mit Festessen, mit Heiligabend, mit großer Bescherung, mit den Kindern quasi auch im Zentrum, mit der guten Stube und dem Weihnachtszimmer und allem drum und dran. Und
kann man diesen Wandel erklären, warum sich das dann irgendwann gewandelt hat zum Familienfest?
Im Grunde genommen haben wir ja die Zeit, in der Familie sich überhaupt als eigenständige Sozialform konstituiert. Natürlich gab es vorher auch im Mittelalter, auch in der Neuzeit Familien. Aber dass Familie und Kindheit auch als eigene Zeit im Lebenslauf wahrgenommen wurde, das bildet sich eigentlich erst im Bürgertum des 19. Jahrhunderts aus. Und man kann so fast sagen, dieses neue Bürgertum, dieses Familienideal findet sein Fest an Weihnachten.
Das heißt also, es ist mehr jetzt ein Familienfest und weniger ein christliches. Verstehe ich Sie da richtig?
Das ist die Frage, was man mit einem christlichen Fest genau eigentlich versteht. Gehört da nur quasi nach außen hin der Kirchgang dazu? Oder gehört dazu, dass man christliche Weihnachtslieder singt? Oder gehört dazu, dass man irgendwie religiös dieses Fest feiert, auch wenn man vielleicht selbst für sich gar nicht sagt, ich mache das quasi als christliches Fest? Also es ist die Frage, was ist Religiosität, was ist Spiritualität, wie wird vielleicht erkannt oder unbewusst vielleicht doch in all diesem Trubel etwas gesehen, gespürt, was mehr ist als quasi nur das Irdische, was Christen vielleicht dann mit dieser Erfahrung des göttlichen Kindes verbinden würden.
Wie christlich ist der Weihnachtsmann? Hat der eine christliche Wurzel?
Der Weihnachtsmann als solches nicht. Also als Geschenkebringer ist ja der heilige Nikolaus oder das Christkind älter und ursprünglicher. Und der Weihnachtsmann ist eigentlich ursprünglich so eine allegorische Winterfigur gewesen. Er hat sich transformiert von Europa nach Amerika, von Amerika zurück nach Europa. Das Einzige, was man vielleicht auch daran sehen kann, der Weihnachtsmann ist eigentlich eine anonyme Geschenkefigur. Er kommt von irgendwoher. Und das hat er eigentlich auch gemeinsam mit den christlichen Geschenkebringern. Sie kommen quasi aus einer himmlischen Sphäre und bringen himmlische Geschenke.
Mhm. Ja, genau. Dann schauen wir mal in die Familien hinein. Was weiß denn die Weihnachtsforschung überhaupt darüber, wie und welche Familien in Deutschland Weihnachten feiern?
Also es gibt jedes Jahr neue Studien, zum Beispiel die Universität der Bundeswehr führt eine groß angelegte Weihnachtsstudie durch, schon seit einigen Jahren. Da kann man vergleichen, wie die Festtraditionen einerseits gleich bleiben und wie sie sich auch verändern. Ob man weiterhin noch Weihnachtslieder singt oder ob man lieber welche quasi von Platte hört oder von Streamingdiensten. Es gibt schon seit Jahrzehnten Interviews, die man auch führt. Das sind sogenannte Erfahrungsberichte. Und natürlich gibt es auch autobiografische Schriften, wo Menschen, sei es Prominente, sei es weniger Prominente, aufzählen und erzählen quasi von ihren Heiligabendritualen. Und aus all diesen Quellen kann man schon ein buntes Bild zeichnen, wie die einfachen Familien Weihnachten feiern.
Das, also mit dem Streamingdienst, da haben sie mich wieder gepackt, weil wir hatten früher vor allen Dingen eine Weihnachtsplatte, die war von Roy Black, Weihnachten bin ich zu Hause. Ja, und irgendwann funktionierte der Plattenspieler nicht mehr. Heute wird gestreamt tatsächlich. Und es wird bei uns noch unterm Tannenbaum gesungen. Wird das eigentlich weniger, weiß man das?
Das wird schon weniger. Also das kann man nachweisen. Man hört lieber hin. Man hört auch Weihnachtslieder, auch die Art und Weise, welche Lieder man dann so dann noch am Heiligen Abend hört. Und prozentual nimmt es leider schon ab. Es ist ja generell eine Veränderung in unserer Gesellschaft, was das Musizieren anbetrifft. Und das schlägt sich auch nieder. Wo wird noch gemeinsam gesungen, außer im Fußballstadion? Das ist dann vielleicht noch in der Kirche am Heiligabend. Aber
oder bei Taylor Swift.
Ja, oder bei Taylor Swift.
Und die Kirchen selbst, für viele Christen ist Weihnachten der einzige Tag im Jahr, an dem sie eine Kirche betreten. Ich frage mal ganz frech, wären da spezielle Pop-up-Kirchen zu Weihnachten nicht wirtschaftlicher, als das ganze Jahr über so ein Kirchengebäude zu erhalten?
Ja, das ist ja genau der Kern der Frage. Wirtschaftlichkeit und Kirchengebäude, das passt eigentlich nicht zusammen. Mhm. Unsere Kirchen sind sowieso so groß und so weitläufig gebaut, also aus rein wirtschaftlichen Gründen machen die von vornherein gar keinen Sinn. Ne? Sie haben eigentlich einen ganz anderen Zweck, jenseits alles ökonomischen und finanziellen. Und ich würde schon behaupten, selbst wenn man nur einmal im Jahr zur Kirche geht oder zwischendurch mal im Urlaub oder einfach so mal die Kirche besuchte, dann hat sie ihren Zweck quasi schon längst erfüllt.
Das sagt der römisch-katholische Theologe Stefan Wahle, der die Veränderung im Weihnachtsfest erforscht als Professor für Liturgiewissenschaft an der Uni Paderborn. Herr Wahle, danke, dass Sie bei uns waren. Frohes Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ihnen auch. Frohe Weihnachten.
Danke.
Radio 1. Nur für Erwachsene.